Servus und herzlich willkommen zur Systemgorilla Podcast-Folge Nobel ableben. Wie versterben eigentlich Nobelpreisträger? Pietätvolle Unterhaltung. Tod ist ja irgendwie ein Thema, was uns alle angeht. Und das habe ich zum Anlass genommen, bei Systemgorilla da heute mal eine Folge drüber zu machen. Ich möchte damit ein bisschen die Awareness dafür schaffen, was es bedeutet, auch mit einem erfüllten Leben ins Gras zu beißen, wenn man so will. Ja, den Löffel abzugeben. Weil am Ende trifft uns das ja alle irgendwie. Wir müssen das alle irgendwann durchstehen und sterben ist ein Teilprozess des Lebens. Ja? Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich manchmal auch mit Leuten zu beschäftigen, die A, ihr Leben lang wirklich Sachen gemacht haben, die sie interessierten und B, damit dann irgendwann auch in die Grube gegangen sind, wenn man das so sagen will. Ja? Du merkst schon, ich gehe da nicht zimperlich mit Wortlaut um. Warum? Weil ich der Auffassung bin, dass der Tod nur eine Zwischenstufe ist. Dass es nicht das Ende bedeutet und auch nicht das Ende für alle Leute, die noch da bleiben. Insofern kann man, wenn man eine neue Perspektive zum Tod einnimmt, durchaus auch etwas für sein eigenes Leben gewinnen. Und so möchte ich mich heute ein paar bekannten Persönlichkeiten widmen. Die sind dadurch bekannt geworden, dass es durch ihre Arbeiten in der Wissenschaft bis hin zum Nobelpreis geschafft haben und damit meistens auch in die Abendnachrichten. So kennt man viele dieser Namen und ich möchte ein bisschen mal anhand deren Beispiele exerzieren, wie haben die eigentlich die letzte Zeit ihres Lebens verbracht und was hat das für sie geheißen? Ich hoffe, wir können daraus gemeinsam etwas mitnehmen, was uns für unser eigenes Leben mit weiterhilft. Fangen wir mit einem Urgestein der Genialität an, Albert Einstein. Er starb 1955 im Alter von 76 Jahren leider in einem Krankenhaus. Es war bei ihm seit vielen Jahren bekannt, dass er sogenannte Aneurysmen hatte. Das bedeutet, dass seine Blutgefäße an bestimmten Stellen wie ein geschädigter Schlauch sind und dort ihre Form nicht mehr beibehalten können und so Blasen bilden oder solche Auswölbungen, die bei höherem Druck dann irgendwann zu einem Platzen führen können. Und genau das ist bei Albert Einstein passiert. Er hat mehrere dieser Aneurysmen in seinem Bauchraum gehabt. Und das war bekannt seit vielen Jahren, aber er hat sich auch geweigert gegen Operationen und hat einfach in seiner wissenschaftlichen Welt weiter gelebt, weiter gearbeitet und ist dann halt irgendwann im Alter von 76 da in dem Krankenhaus verstorben. Das waren so die letzten Tage von ihm. Es ist aber bekannt, dass er keine längere Zeit von Bettlägerigkeit hatte oder irgendetwas und dass er am Ende einfach nur noch schwach war. Sein geistiger Zustand war so gut, dass er noch wenige Tage vor seinem Tod an einem neuen Manuskript gearbeitet hat. Seine letzten Worte wurden wohl auf Deutsch gesprochen, sagt man, aber konnten nicht notiert werden, da die Krankenschwester im Princeton Hospital kein Deutsch verstand. Das eigentlich Makabere an der Geschichte von Albert Einstein ist, dass nur wenige Minuten nach seinem Tod im Krankenhaus sein Hirn gestohlen wurde. Das ist kein Witz, denn in seiner Schädeldecke klaffte ein Loch. Der Chefpathologe des Princeton Hospitals, ein Mann namens Thomas Harvey, hatte dieses Hirn heimlich herauspräpariert und in Formalin eingelegt, um es mit nach Hause zu nehmen und die Genialität an Einsteins Hirn in irgendeiner Art und Weise zu erforschen. Ähnliches hat er auch mit seinen Augen gemacht. Er war also der Meinung, sieht er die Welt durch Einsteins Augen oder durch sein Hirn, könnte er reproduzieren, was Einstein in seiner Lebenszeit gemacht hat. Nichtsdestotrotz, der Mann ist festgenommen worden. Man kann sagen, Albert Einstein hat bis zum Ende seiner Zeit noch viel gearbeitet und sich viel betätigt. Ein weiteres Beispiel der Genialität findet sich bei Marie Curie, die aufgrund von unzureichenden Arbeitssicherheitsmaßnahmen, so würde man das heute nennen, zwar mit ihren Forschungsergebnissen zu brillanten Fortschritten in der Medizin führen konnte, aber selber zeitgleich an Leukämie am ganzen Körper erkrankt ist. Man geht heute davon aus, dass zum damaligen Zeitpunkt, als sie und ihr Mann sehr stark eben an dem Thema Radioaktivität geforscht haben, dass da die Auswirkungen auf den menschlichen Körper noch lange nicht so gut erforscht waren, wie das eben heute der Fall ist. So ist es ja meistens an der Grenze des Wissens, wenn man sich da bewegt. Und so haben sich die zwei regelmäßig diesen Strahlungen ausgesetzt, ohne zu wissen, dass das schlechte Auswirkungen auf sie hat. Das hat dann dazu geführt, dass Marie Curie 1934 im Alter von 66 Jahren bereits verstorben ist. Sie hatte eine sogenannte aplastische Anämie. Das bedeutet faktisch, dass das Knochenmark in ihrem Körper durch die Strahlung so weit geschädigt wurde, dass es keine Blutzellen mehr zur Verfügung gestellt hat und damit die roten Blutkörperchen und auch der Luft, Sauerstoff und dessen Zirkulation gehemmt waren, damit auch die Blutgerinnung gehemmt ist und damit auch eine hohe Infektanfälligkeit zu sehen ist. Das war natürlich alles andere als schön, aber heute hat man gegen sowas Arbeitsschutz und betriebliche Schutzmaßnahmen. Es gibt auch bei ihr keinen Hinweis auf irgendwie ein langes Siechtum, nur weiß man von ihr, dass sie zum Ende hin stark von ihrer Krankheit gezeichnet war. Aber auch sie bis zur letzten Minute wissenschaftlich aktiv gearbeitet. Der Mann mit dem Apfel, Isaac Newton, der hat jetzt zugegebenermaßen schon ein bisschen früher gelebt, deswegen sind so die typischen medizinischen Dokumentationen seines Gesundheitszustands sicherlich nicht so gut gesichert wie an anderer Stelle. Aber man weiß von ihm, dass er jahrelang an Blasensteinen gelitten hat und daran dann und dessen Komplikationen auch verstorben ist. Ein Blasenstein kann dadurch irgendwie tödlich werden, indem der vielleicht einen Harnweg komplett zumacht, indem er zu einer Schädigung der Niere führt. Da gibt es noch so ein paar andere Mechanismen. Ja. Am Ende, nach jahrelanger Krankheit, hat es dann halt irgendwann eines Tages nicht mehr überlebt. Die einzige Liebe, die Sir Isaac Newton mit ins Grab nahm, war laut einem Artikel die Wissenschaft. Denn statt für Sex und Frauen oder irgendetwas interessierte er sich insbesondere für die Erforschung der Gravitation. Er hatte niemals Interesse geäußert zu heiraten, und so gehen auch viele Historiker davon aus, dass er jungfräulich starb. Und ich denke mir, toll. Jungfräulichkeit in der Wissenschaft öffnet ja häufig den Blick für ganz neue Dinge. Stephen Hawking. Ja, was soll man über Dr. Stephen Hawking sagen? Ein Mann, der an den Rollstuhl gefesselt ist, ein Mann, der mit einem Sprachcomputer, mit seiner Welt interagiert, der ständig medizinische und Lebensunterstützung braucht und der die Wissenschaftswelt auf den Kopf stellt mit seinen unglaublichen Theorien. Dieser Mann hatte eine sogenannte amyotrophe Lateralsklerose. Am Ende des Tages keine Möglichkeit mehr, dass der Körper von sich aus das Motoneuron benutzt. Das Motoneuron ist eine Möglichkeit der Nerven mit der motorischen Endplatte zu kommunizieren. Das bedeutet eigentlich alles, was sich bei dir im Körper bewegt, über eine Muskelbewegung oder über eine Organbewegung, funktioniert dort nicht mehr. Das heißt, der ganze Körper muss irgendwie aufrechterhalten werden. Und wenn man so eine Krankheit bekommt, amyotrophe Lateralsklerose, auch ALS genannt, dann sind die typischen Prognosen, über Prognosen hatten wir uns an anderer Stelle schon mal unterhalten, 5 Jahre. 5 Jahre, wenn es gut läuft. Wenn es sehr gut läuft, 15 Jahre. 15, die goldene 15. Stephen Hawking hat diese Krankheit mehr als 50 Jahre überlebt. Nicht 5, nicht 15, sondern 50. Er war nie bettlägerig im klassischen Sinne, aber eben auf seinen Rollstuhl, seine Betreuung und seine Technik angewiesen. Das ermöglichte es ihm auch, seine Krankheit relativ stabil einzustellen und damit deutlich länger auf dieser Welt zu verbleiben. Seine letzten Worte sollen so etwas gewesen sein wie: Es war schön, zu dieser Zeit auf dieser Welt zu sein. Und ich denke, er spielt damit auch ein bisschen auf die Chance an, die er hatte, mit seinen körperlichen Möglichkeiten die Wissenschaft voranzutreiben. Richard Feynman markiert uns den vorletzten unserer betrachteten Fälle. Richard Feynman, der theoretische Physiker, ist schon mehrfach Teil meiner Podcasts gewesen. Eine faszinierende Persönlichkeit. Richard hat zu seinen letzten Minuten im Bett liegend geäußert, dass er nicht zweimal sterben wollen würde, denn Sterben ist so langweilig. Er deutet damit auch irgendwie darauf hin, dass ihm die Zeit als Wissenschaftler wirklich viel bedeutet hat auf dieser Welt und dass es jetzt hier halt zu Ende geht. Der Mann auf dem 10-Mark-Schein soll unser letztes Fallbeispiel sein. Wie ist er denn eigentlich gestorben? Manche fragen sich jetzt, was ist ein 10-Mark-Schein? Das sind eher die Jüngeren. Und andere fragen sich, wer war der Mann auf dem 10-Mark-Schein nochmal? Aber fangen wir erstmal an, damit wie er wohl gestorben ist. Manche sagen, in einem Lehnstuhl, nach langer, schwerer Krankheit. Da frage ich mich natürlich, wenn ich solche historischen Bemerkungen sehe, wenn er in diesem Lehnstuhl lange krank gewesen ist, warum ist er nicht einfach aus dem Stuhl aufgestanden? Nun gut, aber andere sagen ihm nach, er hätte einen Herzinfarkt gehabt. Und wenn ich das höre, das klingt für mich viel, viel schnitthaltiger. Ich denke einfach, sein letzter Induktionsbeweis hat nicht funktioniert und da hat's ihn zerrissen. Bei dem, was er geliebt hat. Karl Friedrich Gauß war einer der größten deutschen Mathematiker seiner Zeit und hat auch viele Grundlagen für physikalische Beobachtungen gelegt. Auch er hat bis zu seiner letzten Minute weitergearbeitet an dem, was er gut fand, was ihm wichtig war. Und hier ist auch die Wendung für unseren heutigen Podcast, denn nach so viel Todesbeschäftigung doch noch etwas fürs Leben. Bitte. Stirb bei dem, was du liebst, wenn du eines Tages sterben musst. Und dazu ist es recht gut, wenn du regelmäßig das tust, was du liebst, während du noch lebst. Niemand weiß von uns, wie lange Zeit er noch hat, wann der eigentliche Tag gekommen ist, wann ihm die Minute schlägt und der Ferryman vor ihm steht. Aber es wäre gut, wenn du zu dem Zeitpunkt mit dem beschäftigt bist und deine letzten Gedanken darauf verwendet hast, auf das, was dir wichtig ist. Und damit du das möglichst lang machen kannst, halt dich fit und gesund. Und genau da ist ja die Wechselwirkung. Dinge, die dir Spaß machen, die dir wichtig sind, die halten dich fit und gesund. Und jetzt Kopf hoch und weiterleben. Das wünsche ich dir und wenn du Fragen dazu hast oder zu lebendigen Projekten, dann melde dich doch gerne bei sepp@systemgorilla.com, deinem Importeur und Exporteur für Problemlösungen. Schönen Tag.